Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Ja, die Eurobike, die ging ja für uns beide relativ früh los. Wir waren ja schon am Dienstag da, Mailin. Was gab es denn Dienstag Besonderes?
Am Dienstagabend gab es das Networking-Dinner.
Ja, Networking-Dinner, nur sehr ausgewählte, geladene Gäste, also schon ziemlich speziell, die ganze Geschichte. Das ist so ein Zusammenkommen vor der Eurobike, um einfach mal ein bisschen einzustimmen auf den internationalen Charakter, auf die Bedeutung der Eurobike. Das gab es schon immer, und in Friedrichshafen, da wo der alte Messestandort war, wir sind ja gewechselt vom alten in Friedrichshafen zum neuen in Frankfurt. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu, dass wir mal so ein bisschen die Impression von Frankfurt erzählen können. Aber das Networking-Dinger fängt ja immer an mit so Fingerfood und alle kommen zusammen und trinken einen Sekt und ein Bierchen. Aber diesmal gab es dann auch noch eine, Podiumsdiskussion, Presse, ich weiß es nicht genau. Wir sind in so einen Raum reingebeten worden, da habe ich gedacht, das scheint nicht gut zu werden irgendwie. Das war eine ganz komische Bestuhlung so in Reihen und man musste sich das irgendwie, da waren noch Tische und dann hinsetzen. Aber dann war das sehr, sehr positiv. Wie fandst du das?
Ja, das Networking-Dinner fand ich auch ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Also wir hatten ja vorne auf der Bühne 4 Mobilitätsexperten und Expertinnen, 2 Herren und 2 Damen. Du müsstest mir eventuell nochmal helfen bei den Namen. Also ich weiß, die erste kam aus New York, die hieß mit Vornamen Jeanette.
Ja, Jeanette Sadiq Khan, die ist da in der Regierung für den Verkehr in New York zuständig.
Und sie fand ich auch tatsächlich total inspirierend. Also sie hat sehr viele Sachen gesagt, wo ich dachte, okay, das ist genau die Meinung, die ich auch vertrete, dass wir eben den Automobilverkehr reduzieren müssen. Da waren aber auch noch 3 andere Experten. Das war der Gründer von Bullitt.
Ja, oder beziehungsweise von Harry versus Rary. Das sind die, die das Bullitt, das Lastenrad aus Dänemark bauen.
Ah, okay. Mhm.
Genau, der Hans war da. Also der ist der Co-Founder von Harry versus Larry. Und die bauen eben dieses weltberühmte Lastenrad. Da war natürlich klar, auf welche genau. Einstellung er zum Radfahren hat, war ganz klar. Aber die nächste Dame, die war dann schon ein bisschen spannender in der Meinung, wie sie zum Fahrrad dazu steht. Annette von Rollbeck.
Sie hat halt so ein bisschen diese Sparte des autonomen Fahrens bedient. Und da habe ich auch am Anfang so ein bisschen gedacht,
ZF Mobility, das ist, da müsste ich mal genau reingucken, was die machen. Aber ich meine, die machen ganz viel Getriebe, Antriebstechnik für Autos. Also die kommt eher so aus der Automobiltechnik. Dass die natürlich nicht unbedingt das Fahrrad, sondern tatsächlich irgendeine Art von Kraftfahrzeugen oder Bussen oder autonomen Fahrzeugen sieht, das ist zumindest beruflich verständlich.
Ja, aber da wurde ja auch schnell klar, dass der Mix für sie auch wichtig ist und Busse viel, viel wichtiger findet oder diese autonomen Busse viel wichtiger findet als das als den Individualverkehr quasi.
Ja, gerundet wurde das Ganze von Dr. Ingo Kutsch, der Gemeinden, Städte, Regierung berät bei der Mobilität. Ich glaube, klar war, dass der MIV einfach nicht die wirklich gute Lösung ist und das Fahrradfahren auf jeden Fall eine gute Lösung ist. Verschiedene Verkehrsträger und das Vernetzen von Verkehrsträgern absolut sinnvoll ist. Aber ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, was heißt beeindruckt? Also das hat die Stimmung anders gemacht, dass alles auf Englisch war, dass es hatte so einen internationaleren Flair. Also ich kann mich an die anderen Networking-Dinner erinnern. Da waren auch sehr imposante Persönlichkeiten wie Cem Özdemir zum Beispiel und sowas. Aber hier war es jetzt englischsprachig und das hat irgendwie der Flair, das war ein bisschen anders durch die auch sehr gute Moderatorin übrigens.
Ja, fand ich auch. Sie hat das sehr gut gemacht. Ich hatte am Anfang, als ich dann gemerkt habe, das ganze Panel ist auf Englisch, habe ich erst gedacht, mein letztes Englisch ist schon ein bisschen her, bei dir wahrscheinlich auch.
Viel, viel länger.
aber ich muss sagen, ich habe es erstaunlich gut verstanden, was da geredet wurde und war auch ganz gefesselt.
Ja, weil vielleicht auch die Fachgriffe uns immer geläufig sind und die Idee, die dahinter steckt, ist ja auch geläufig. Dann ist es auch etwas einfacher, dem englischen Vortrag zu folgen. Ja, gut, aber das war jetzt nur der erste Abend. Ich habe Bernhard Lange an dem Abend noch gesprochen und der war auch Also Bernhard Lange muss ich, ja, hier in diesem Podcast stelle ich euch den gerne nochmal vor. Vorstand im ZIV, Zweirad-Industrieverband, und der Generalimporteur von Shimano in Stuttgart, also Paul Lange, und einer der wichtigsten Köpfe in der Fahrradbranche. Und mit dem hatte ich ganz kurz gesprochen, der war wirklich auch ganz euphorisch schon an dem Starttag. Und ich habe ihn zwei oder dreimal noch während der Messe gesprochen und das hat auch gar nicht abgenommen. Er fand die Messe wirklich ganz fantastisch, ganz international. Hat super, super Geschäfte gemacht, glaube ich. Also eine wichtige Stimme, die schon mal sehr positiv zur Messe war.
Ja, also das mit dem internationalen Faktor ist mir dieses Jahr auch extrem aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, durch dieses ganze Englischsprachige und dass auch wirklich von überall die Leute und auch die Experten kamen, hatte ich das Gefühl, dass das noch eine wichtigere Messe geworden ist, als sie eh schon war. Also, dass man auch wirklich mehr bewegen kann mit diesen ganzen Panels.
Ja, und natürlich, wenn man die Eurobike kennt, die also total charmant war, also die Eurobike in Friedrichshafen, total charmant und gemütlich und auch ein bisschen freakig, dann war jetzt in Frankfurt mit dem Messegelände alles ganz anders.
Ja.
Riesengroß, riesengroße Messehallen, immer doppelstöckig. Dazwischen sehr, sehr weite Wege, die tatsächlich überhaupt nicht besetzt waren. Also war gar nichts los auf den Wegen dazwischen. Also die Hallen waren schon alle voll besetzt, gar keine Frage. Aber zwischen den Hallen, die Wege waren auch sehr lang.
Ja, also das kann man finden, wie man möchte. Ich persönlich fand es manchmal ein bisschen zu lang. Andere haben die Zeit genutzt, um auf den Rollbändern zu stehen und ihre E-Mails zu checken.
Ja, also ich bin da auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde. Also ein Problem war das natürlich, dass zwischen den Hallen nicht klimatisiert war. Und es war super drückend heiß in Frankfurt die Tage. Dann ist man raus aus den Hallen, die meiner Meinung nach zu kalt klimatisiert waren. Raus auf die Rollbänder, wo es brütend heiß war. Wieder rein in die Hallen. Glücklicherweise musste ich nicht so oft die Hallen wechseln, weil ich sehr gebunden war in Halle 12.1. Hat ja vielleicht der eine oder andere von euch oder die eine andere von euch gesehen. Wir hatten ja ein bisschen Werbung gemacht für unsere Vorträge. Wir haben ja am VSF-Stand im Career Center der Eurobike Jobs vorgestellt und über Jobs berichtet.
Genau.
Da warst du auch eingebunden, Marlene. Du hattest einen sensationellen Vortrag, der war super besucht. Gleich am ersten, ja, doch, am ersten Messetag. Am ersten Messetag. Was hast du da denn erzählt?
Ja, ich habe so ein paar Social Media und Marketing Skills für den Fachhandel vorgestellt und ich war erstaunt, dass so viele Menschen mir zuhören wollten. Also ich war tatsächlich extrem aufgeregt am Anfang und dann kamen auch wirklich Menschen und ich glaube, es hat so die ersten 20% von meinem Vortrag gedauert, bis ich dann gemerkt habe, okay, die Menschen wollen wirklich hören, was ich sage und fanden es scheinbar auch interessant, weil die sich auch Notizen gemacht haben. Und da ist dann irgendwann so der Stein vom Herzen gefallen und dann hat das mit dem Reden auch super funktioniert.
Ja, so aufgeregt, wie du vielleicht vor oder am Anfang des Vortrags warst, so aufgeregt waren die und aufgebracht waren die Leute danach. Ich habe ein paar gesprochen, die waren alle, die hatten sich wirklich Notizen gemacht, die waren on fire, die wollten loslegen. Du hast sie auf jeden Fall inspiriert, die werden in Zukunft Gas geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das freut mich. Ich hatte tatsächlich auch schon Feedback dann bekommen. Also es waren so zwei Leute dabei, glaube ich, die leider dem Vortrag nicht zuhören konnten, weil das eben international war und ich meinen Vortrag auf Deutsch gehalten habe. Ich habe schon mit dem VSF gesprochen. Es wurde mir empfohlen, das nächstes Jahr auf Englisch zu halten. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich muss dann meine Skills nochmal auffrischen.
Dann würde ich doch eher sagen, nehmen wir ein Übersetzungsprogramm oder einen Übersetzer dazu. Der kann das dann ins Englische übersetzen, oder?
Genau. Aber auch deine Vorträge, ich habe das so ein bisschen verfolgt. Ich war ja leider nur den ersten Tag und den Samstag dabei und konnte aber Gott sei Dank auf LinkedIn und Twitter immer sehen, wie so der VSF-Stand besucht war. Und deine Vorträge, die waren ja auch rappelvoll.
Ja, war so. Und es gab ja verschiedene. Wir haben ja viel zu der VSF Allride-Werkstatt erzählt. Das war natürlich für die Fachhändler wichtig, die ihre Werkstatt einfach optimieren wollen, um es wirklich hinzukriegen, dass die Kunden auch Radfahren können, weil im Augenblick bremst es das ja aus, dass viele von euch kennen das vielleicht, wenn ihr eure Fahrt zur Reparatur bringen wollt, dass ihr 3, 4, 6, 8 Wochen im Sommer warten müsst. Das war ja auch für mich vor 3, 4 Jahren, als ich so ein Gespräch in Hamburg mitbekommen habe, dass die Kunden gesagt haben, ja, ich kann diesen Sommer eh nicht Radfahren, ich muss mit der Bahn fahren, weil ich habe erst in 2 Monaten einen Termin für eine Reparatur von meinem Fahrrad. Da habe ich gedacht, das bremst echt die Leute aus und unsere Zielsetzung ist ja auch eine andere. Wir wollen die Leute aufs Rad kriegen, wir sollen Rad fahren und da kann man nicht da geht es nicht nur darum, Fahrräder zu verkaufen, sondern man muss auch den Service dafür gewährleisten. Und das haben wir in unserem Vortrag immer wieder gesagt, wenn wir die Strukturen in der Werkstatt verbessern, wenn wir die Arbeit effizienter und besser machen und leichter machen, dann schaffen wir es, mehr Aufträge abzuarbeiten und dann schaffen wir es, dass die Menschen auch wirklich Radfahren können und nicht nur auf eine Reparatur warten. Und das war super interessant für die Zuhörer offensichtlich, weil wir hatten wirklich viele, viele Besucher. Der Stand war jedes Mal voll, wenn wir diese Vorträge gehalten haben. Und ich hatte ja noch einen Vortrag ganz alleine, die anderen habe ich immer mit Kollegen gemacht, ganz alleine über die Werkstattfabrik. Das, was wir hier in Cuxhaven als Pilotprojekt gemacht haben mit einer Werkstatt, die gar keinen Kundenverkehr hat und wo keine Verkäufer stören, also wo wenig Störungen sind und wo wir noch effizienter arbeiten.
Ja, es waren auf jeden Fall viele spannende Vorträge dabei. Auch auf den anderen Bühnen waren wirklich, ich hatte so den einen oder anderen Vortrag oder ins Panel auch reingehört. Volker Wissing war da und hat eine Keynote gehalten. Kurz danach kam Katja Diehl. Es war super spannend, was da für zwei Welten aufeinander getroffen sind. Also hat mir sehr gefallen, das Programm dieses Jahr.
Ja, und das Career Center vom VSF, was wir betrieben haben für die Eurobike, war eigentlich auch sehr, sehr erfolgreich, weil eben so viele Leute kamen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, die Fahrradbranche, das interessiert mich als Hobby. Ich bin hier Zuhörerin, Zuhörer in diesem Podcast und irgendwie, das wäre doch ein Job für mich. Dann wende dich gerne an uns. Wir geben deine Daten gerne dahin weiter oder sagen die Adressen, wo du weißt, wie es weitergeht mit der Jobsuche. Es gibt auch eine Website vom VSF, da kannst du auch mal gucken, was für Jobs es gibt. Schon allein die Anzahl der Jobs, die es in der Fahrradbranche gibt, 80 Jobs sind da beschrieben. Finde ich sensationell.
Ja, die Website heißt fahrrad-berufe.de. Lies dir einfach mal durch, was es da wirklich alles zu bieten gibt.
Vielleicht ist ja ein Job in der Fahrradbranche auch für dich das Richtige. Ja, aber jetzt weg von diesen Vorträgen, von dem Ganzen. Gab es auch irgendwas, wie würde ich das jetzt mal sagen? Gab es irgendwie geile Produkte, Madeline?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich bin durch die Hallen geschlendert und wir waren ja zusammen auch beim Stand von Riese und Müller. Und ich war völlig überwältigt, wie viele Lastenräder da dieses Jahr standen.
Ja, ich bin noch mit der Zählung noch gar nicht so ganz fertig. Ich glaube, es sind 11 neue, 12 neue. Ich weiß, also auf jeden Fall wahnsinnig viel. Da müssen wir mal ein bisschen Ordnung reinbringen, oder? Wollen wir das mal ganz kurz versuchen hinzukriegen, dass wir das erzählen, was es da alles gibt?
Okay, fangen wir mal mit den älteren Modellen an, die jetzt neu oder mit ein paar Änderungen kommen. Das Load, das gibt es ja schon.
Das Load, das gibt es schon und das gibt es auch weiterhin. Und dann gibt es ein Load 4.
Okay, das ist schon mal. Da bist du schon raus. Da bin ich schon wieder raus.
Ja, also Load 4 ist das Load mit dem Smart-System von Bosch. Das heißt also, mit dem neuen System hat viele Vorteile, hat aber auch eben einige Nachteile, wie zum Beispiel, dass das Smart-System immer noch nicht mit der Rohloff lieferbar ist. Das heißt, es wird das Load 4 wahrscheinlich auch nicht mit der Rohloff geben und auch nicht mit Dual-Akku.
Aber HS?
Ja, ich glaube HS, aber ich bin mir gar nicht beim Load sicher, ob es das mit HS gibt, aber. Smart System und HS scheint jetzt demnächst dann auch lieferbar zu sein, ja.
Ich hatte gesehen, dass das Load jetzt auch ganz viele fancy Kisten irgendwie kriegt.
Genau, es gibt ein paar mehr Aufbauten oder Umbauten fürs Load. Da ist eine, ja, die sehe ich eher so in der Privatnutzung tatsächlich. Das war eine Box, die so 35 cm auch über die Gitterbox des Load hin rausragt, mit zwei Öffnungen, mit zwei Deckeln oben, die man aufmachen kann, mit Innenbeleuchtung, Hochglanz, lackiert, mit Belüftung, mit einem Einsatz, den man rausnehmen kann, waschen kann. Also schon sehr, sehr edel, aber eben auch zum Verkaufspreis von 2000 Euro. Also edle Erscheinung, super für die Nutzung, glaube ich. Man kann aber auch ein bisschen Geld investieren für solche Sachen.
Ja. Ist denn schon kein Kleinwagen mehr, sondern Load?
Ja, genau.
Okay, bei den Loads gab es da sonst noch Neuerungen?
Ja, es gibt eine andere Farbe zum Beispiel, so ein paar Kleinigkeiten. Es gibt eigentlich eine ganze Menge Neuerungen, die aber so auf die Kleinigkeiten eingehen.
Okay.
Neue Gabel, also da müsste man dann im Einzelnen mal drüber sprechen. Ich glaube, das wird zu technisch. Da gibt es schon eine ganze Menge, aber müsste man im Einzelnen drauf eingehen.
Okay, dann das nächste, was ja schon da war, dann wieder vom Markt genommen wurde und jetzt wiederkommt, ist ja das Pexter 70.
Ja, das Pexter 70 hatte ja eine krasse Rückrufgeschichte, alle Fahrräder zurück, alle haben ihr Geld wiederbekommen, alle haben neue Räder bekommen, wenn sie wollten, also andere neue Fahrräder bekommen, wenn sie wollten. Und jetzt kommen die Pexter 70 wieder auf den Markt. Mit leichten Änderungen. Also die Umlenkrolle für die Seilzuglenkung ist im Durchmesser größer geworden. Ich denke mal, dadurch sind die Hebelverhältnisse ein bisschen anders. Und der gesamte Lenkeinschlagwinkel ist kleiner geworden. Und auch sonst gibt es eine Handvoll Änderungen an dem Packster 70. Aber das, wie es grundsätzlich ist, vom Gewicht, vom Handling, wie das ganze Fahrrad funktioniert und was die Idee dabei ist, das könnt ihr ja in unserem YouTube-Video sehen vom letzten Jahr. Ach nee, das dürften wir gar nicht mehr veröffentlichen. Ne? Nee. Das können wir. Stimmt, dann müssen wir ein neues machen. Ja. Müssen wir ein neues okay, machen. Wir machen nochmal ein neues Video, dann gehen wir nochmal genau auf das Packster 70 ein. Alle alten Sachen sind ja tatsächlich vom Markt genommen worden, weil dieser Rückruf dann, damit er rechtlich einwandfrei ist, durften wir ja nichts mehr veröffentlichen. Das machen wir demnächst dann wieder, ne?
Genau. Was ich ja tatsächlich total toll fand oder jetzt, was das Packster 70 für mich noch spannender gemacht hat, ich finde das sowieso als Familienkutsche, sage ich jetzt mal, ein total tolles Fahrrad, aber das gibt es jetzt demnächst auch mit Federung.
Das stimmt. Ich kannte das alte auch schon mit Federung, hatte das schon mal gesehen, aber jetzt haben sie es auch ausgestellt. Die Option ist, kannst du wählen, dann hast du es gefedert, Packster 70, Familienkutsche mit Federung und dann haben wir wirklich auch eine Alternative zum Lot in riesengroß.
Ja, das sind ja auf jeden Fall schon mal die zwei Kategorien, sag ich mal, die uns zumindest schon mal bekannt waren. Jetzt gibt es aber ja noch mal ganz neue Kategorien bei Riese und Müller. Ich glaube, die Linie heißt Transporter, ne?
Ja, ganz neu schon, aber eigentlich ist es das alte Packster, modifiziert und umbenannt in Transporter. Und es gibt Transporter und Transporter 2.
Mhm. Und wo ist der Unterschied?
Ja, das ist wieder Smart-System und nicht Smart-System. Aber wir fangen erstmal, erstmal werden nur Transporter ausgeliefert und das wird dann später mal den Transporter 2 geben. Aber das steht noch in weiter Ferne eigentlich. Also wir können uns auf Transporter konzentrieren. Transporter gibt es in Transporter 65 und Transporter 85.
Und ich hab das Fahrrad ja vor mir gesehen. Ich habe nur nicht so richtig den Unterschied gesehen zwischen Packster und Transporter.
Ja, ist auch gar nicht so ein großer, aber für das Transporter gibt es natürlich jetzt sehr, sehr viel Zubehör. Es gibt so eine Cargo-Box, die auch sehr, sehr gut dafür geeignet ist, Essen auszutransportieren, also wirklich so für Business, für die Business Cases, die ja komplett auch isoliert ist. Da kann ich gut Pizza und Nudeln reinladen, es bleibt warm oder kann damit auch kalte Getränke ausfahren. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Es gibt eine Box, die sehr einfach konstruiert ist, die an der Seite aufgeht. Da habe ich dann wieder eine Tür. Also ich habe eine Tür zum Ein- und Aussteigen für Kinder oder für Hunde. Das war ja sehr, sehr stark gefordert. Es gibt also sehr viel Zubehör fürs Transporter, sodass man das für alles Mögliche nutzen kann.
Also demnächst haben wir quasi noch mehr Auswahl auch für, ja, also für Unternehmen, Handwerker, Lieferdienste.
Ja, für die auf jeden Fall und aber auch für privat, weil auch privat sich der Nutzen und die Möglichkeiten nochmal deutlich erhöhen.
Okay, das heißt, wir haben jetzt die Lastenräder bei Riese und Müller abgearbeitet oder habe ich da eins vergessen?
Nee, jetzt.
Das war es dann auch.
Das ist auch reichlich, würde ich sagen.
Okay, ich habe da aber noch ein anderes Fahrrad gesehen, das war das Multitinker. Das kommt jetzt ja auch neu auf den Markt, ich bin es auch gefahren. Ja, ist ein Fahrrad.
Du bist nicht so richtig begeistert.
Nee, also, ich kenne ja das Multicharger, das ist... sehe ich noch den Sinn drinne und auch wahrscheinlich sogar fährt sich das auch sehr gut. Aber ich bin das Multitinker gefahren mit Passagier hinten drauf und ich fand es ein bisschen wackelig. Also vielleicht ist es auch einfach, weil ich es nicht gewohnt bin.
Also zum einen wahrscheinlich, weil du es nicht gewohnt bist und zum anderen wahrscheinlich, weil dein Passagier viel zu schwer war. Wenn man zwei kleine Kinder drauf macht, dann ist es, glaube ich, viel einfacher und leichter. Und dann hast du nicht so viel Gewicht hinten und schon ist das sehr viel fahrstabiler, weil das Fahrrad auch schon an sich sehr fahrstabil ist und vor allen Dingen viel kleiner und leichter als alles, was es sonst auf dem Markt gab, die solche Lasten tragen konnten. Ich glaube, das ist schon ein Fahrrad, was eine sehr große Berechtigung hat und ich weiß, dass andere Märkte das extrem nachfragen und das total begehrt ist, zum Beispiel in der Schweiz. Liegt vielleicht aber auch daran, wo du es unterstellen willst, ob du es in den Keller schieben willst und so. Das kannst du mit dem Rad alles machen, das kannst du mit großen Lastenrädern eben nicht machen und du hast hier die Möglichkeit, auch ganz viel variabel mit Kindersitz, mit Kinderhalterung und zu arbeiten. Also ich sehe einen Sinn drin. In Cuxhaven, wo wir viel Platz haben, vielleicht ist es auch tatsächlich ein bisschen weniger. Wir werden das mal beobachten. Auf jeden Fall werden wir es anbieten. Du kannst es, sobald es das gibt, bei uns auch Probe fahren.
Ja, ansonsten ist bei Riese und Müller eigentlich die hauptsächlichen Änderungen betreffen, glaube ich, die Smart-Systeme, ne? Also ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Und da waren wir ja noch in dem Geheimraum, da dürfen wir aber noch nicht von berichten, ne?
Ja, aber ich glaube, ab wann darf ich das? Ab Februar, ne?
Ich glaube, ab dann, nee, ab Oktober glaube ich schon. Aber ihr werdet das als Erste erfahren, das ist mal sicher. Also wenn ihr hier dran bleibt am Podcast, dann werdet ihr als Erstes erfahren, was wir in dem Riso-Müller-Geheimraum gesehen haben, worüber wir noch heute noch nicht berichten dürfen. Ja, dann sind wir ja auch noch mal ein bisschen durch die Hallen gelaufen. Ich hatte nicht viel Zeit, du hattest nicht viel Zeit, aber ein bisschen was haben wir gesehen. Ich habe den Ewok-Rucksack gesehen, der eine Helmfunktion hatte, also ähnlich wie der Höfding. Da geht der Helm dann nur aus dem Rucksack auf. Fand ich auch interessant, gerade so vielleicht für Tourenbiker, Mountainbiker. Ganz, ganz witzige Geschichte. Was hast du gesehen?
Ja, ich habe eine Fahrradgarage gesehen mit Rasen drauf.
Ja, auch gut, das stimmt.
Ich bin so ein bisschen durch die Cargo-Bike-Area geschlendert. Da fand ich schon das ein oder andere ganz niedlich. Also ich habe Cargo-Bikes gesehen, die waren riesig und so Miniatur. Also es war schon ganz vieles Verrücktes dabei. Ich war eher so tatsächlich auf der Eurobike bei den Dienstleistern. Also ich habe mir den Stand von der Dashbike angeguckt. Da haben wir auch ein spannendes Interview mit der Co-Gründerin geführt. Das kommt demnächst auch noch, da könnt ihr euch drauf freuen. Und habe mir da dann eher so die Dienstleistung rund um Radinfrastruktur angeguckt.
Ich war bei Stevens auf dem Stand und die hatten E-Stradas. Die finde ich sehr, sehr schön. Also die hatten da eine E-Strada ausgestellt mit Pinion und Malemotor. Also du kannst es gar nicht sehen, dass das ein Elektrorad ist. Und es ist auch wirklich sehr, sehr leicht mit Piniongetriebe und eben dem Heckmotor. Und ein zweites E-Strada mit Heckmotor und Kettenschaltung, noch leichter. Das fand ich schon mal auch beeindruckende Neuerungen, also auf dem Stevens-Stand. Die Rennradlinie mit dem Arcales und dem Xenit finde ich sehr, sehr gelungen. Da hat Stevens eigentlich schöne Räder, aber es ist jetzt ja nicht super neu, aber da war sie nochmal live von der Farbe zu sehen und ich habe gesehen, dass ganz viele Kunden da auch stehen geblieben sind.
Also ich habe mir das Prestige angeguckt, das fand ich auch sehr hübsch von der Farbe her. Ich finde es halt allgemein schön, dass Stevens noch in den Farben variabel ist, dass die da tatsächlich jedes Jahr nochmal was Neues rausbringen.
Ja, neu oder beziehungsweise überhaupt gar nicht neu, sondern richtig oldschool ist ja, wir haben ja 40 Jahre Ortlieb gefeiert. Hast du das mitgekriegt, Marlene?
Ja, ich habe gefeiert.
Ja, du hast gefeiert, das stimmt. Es gibt Videos, habe ich mir sagen lassen. Nee, aber wir waren auch tatsächlich vom VSF da und haben an den Gründer von Ortlieb eine uralte Tasche überreicht, die er noch in seiner Garage irgendwie zusammengefrickelt hat. Das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber also wirklich eine der ältesten Taschen, die wir auftreiben konnten. Wir hatten im unserem Händler-Kollegenkreis eine Umfrage gemacht und dann schweren Herzens hat irgendjemand eine, wie ich jetzt von dem Gründer von Ortlieb gehört habe, er schätzt sie auf 37 oder 38 Jahre alt, Tasche rausgerückt und die haben wir gerahmt und Ortlieb zum 40-jährigen Jubiläum übergeben. Der hat sich riesig gefreut. Und das Witzige ist ja, die Taschenlinie, die jetzt rausgekommen ist, die Jubiläumstaschenlinie, die sieht wirklich fast genauso aus wie die Tasche, die wir ihm geschenkt haben. Also so grau mit rot. Nur, dass die alte Tasche technisch ein bisschen anders war, aber sehr, sehr ähnlich in der Optik. Ja, die haben sich also sehr gefreut und haben auch ein paar Bier ausgegeben. Du bist ein bisschen länger geblieben am Stand. Wie war die Party?
Gut. Nebenan auch.
Ja, ihr seid dann weitergezogen und er ist spät im Hotel angekommen.
Hat man mir auch gesagt.
Okay, was gab's noch? Ach so, Eurobike-Party. Da war ich dann nur.
Da habe ich auch gehört, dass ihr gut gefeiert habt.
Ja, auch das war eine tolle Party. Also Eurobike-Party ist dann immer die offizielle Party und zwar mit Bühne und Live-Musik. Und als wir da ankamen, war der Gitarrist gerade in einem, ich glaube, 10 Minuten Solo unterwegs. Und das fand ich sensationell. Es war dem Publikum auch sehr angemessen. Alle sind mitgegangen und das war eine gute Party. Endete dann irgendwann am Mainufer mit Bier und Schnapsen.
Ja, so wie sich das gehört. Okay, es gab ja dann, also ich habe das Gefühl, auf Eurobike wird abends immer Party gemacht, ne? Also wenn du jetzt auch so bei den Ständen vorbeiguckst, dann weißt du, siehst du so Punkt 18 Uhr, wie dann die ganzen Leute von dem Stand zu dem Nachbarstand gehen und sich da dann das Bier abholen.
Ja, also die Party gerade bei den Business-Tagen, die ersten Tage, gehört das dann schon irgendwie dazu. Aber das macht natürlich auch nochmal aus, dass es extra schlaucht. Ne? Du bist den ganzen Tag in Action und dann abends Partystimmung am Papier trinken und spät im Hotel. Und
Aber gut, das ist nun mal so. Das gehört irgendwie auch dazu und macht auch irre Spaß, weil man die Leute ja auch noch mal ganz anders und besser kennenlernt, finde ich, die man, wo man den ganzen Tag im Business-Kontext unterwegs ist und dann abends irgendwie privat zu privaten Gesprächen kommen kann. Das war übrigens auch, was ich bei dieser Eurobike gemerkt habe. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die sich in den Armen gelegt sind. Ich hatte das Gefühl, das war wirklich nach Jahren der Abstinenz, Corona und Wechsel, Eurobike und Standortwechsel und Terminwechsel und sowas. War das jetzt wieder wirklich mal eine Eurobike, die Business gemacht hat, wo man die alten Leute wieder getroffen hat, mit denen man sonst nur telefoniert oder die man ganz selten sieht. Und so kann ich ein absolut positives Fazit ziehen und sage, das war fürs Business extrem gut, auch wenn da jetzt keine großen Aufträge geschrieben worden sind. Aber es war einfach Networking pur und Party und auch tolle Produkte und vor allen Dingen international eine Messe, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat.
Ja, ich habe noch, also was mir positiv so aufgefallen ist, nochmal als kleines Fazit, ist, dass dieses Jahr die Eurobike ein bisschen weg von diesem Nerdigen gegangen ist. Also sonst hatte ich das Gefühl, du bist in diese Messehalle gegangen und hast Gravelbikes gesehen oder Gravelbiker mit Schlamm im Gesicht auf diesen Postern oder Mountainbike. Es war sehr Radsport-spezifisch. Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, ging sehr viel in Richtung Mobilität und Nachhaltigkeit, Radverkehr. Und das hat mir sehr gefallen.
Ja, wenn man hört, New Mobility, da schmücken sich ja ganz viele Messen mit sogar und bei der OMR gab es da irgendwie den Versuch, sich mit sowas zu schmücken, mit New Mobility. Die Eurobike ist die Messe für genau das Thema und das habe ich auch gemerkt. Also das ist eben anders. Fahrrad ist hier wirklich als Teil der Lösung akzeptiert und wird immer gedacht und das ist die Zukunft der Mobilität, was man auf der Eurobike sieht und da kenne ich überhaupt gar keine andere Veranstaltung, wo die Zukunft der Mobilität so in den Fokus genommen wird wie bei der Eurobike.
Ja, das fand ich auch mal richtig gut.
Wenn du jetzt sagst, Mensch, Eurobike nächstes Jahr, das hört sich doch spannend an, da will ich mal hin. Es gibt immer mindestens 2 Endverbrauchertage. Zieh dir eine Karte, geh da mal hin, erleb mal die Stände, lass dich ein bisschen einweisen in die Neuerungen. Also alle sind gerne bereit, viel zu erzählen über ihre Produkte und über die Idee dahinter. Besuch der Eurobike lohnt sich auf jeden Fall. Seh zu, dass du das nächstes Jahr vielleicht irgendwie mal in deinen Terminkalender einplanst. Ja, das war unser Podcast-Spezial. Sind wir extra nochmal speziell rausgekommen. Ich kann mich erinnern, letzten Sommer hatten wir mal 1-2 Folgen ausgesetzt, weil uns im Sommerloch die Themen ausgegangen sind. Diesmal ist das irgendwie anders, oder?
Diesmal ist es komplett andersrum. Also wir haben nämlich so viele Themen für euch, dass wir jetzt am Mittwoch, am kommenden Mittwoch, noch eine Spezialfolge für euch.
Noch eine Spezial?
Noch eine Spezialfolge.
Was geht's denn dabei?
Wir waren ja auf der Bike Navy, auf dem Radrennen in Nordholz und du hast da ein paar Interviews geführt mit Profisportlern, würde ich sie mal nennen. Und wir haben da noch so ein kleines Resümee und das Interview und ja, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Ja, wir erzählen ein bisschen darüber, wie das Rennen war, warum wir hingefallen sind und André Greipel erzählt ein bisschen, wie er zum Radsport gekommen ist und Björn Schröder auch.